ARD.
Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters-Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
Man trainiert für Situationen, von denen man hofft, dass sie nie passieren. Aber wenn es dann mal soweit ist, ist man auch froh, dass man dafür trainiert hat. Und das ist etwas, was die GSG 9 eben unterscheidet von den SEK der Länder, dass sie halt viel mehr Zeit hat zu trainieren, eben auch für Situationen, die extrem herausfordernd wären und die wir so noch nie gesehen haben. Aber alle sind froh, dass man weiß, okay, die könnten das, wenn es drauf ankommt.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Dark Matters Folge. Das bedeutet natürlich auch immer eine neue Hintergrundepisode. Ihr wisst es, ihr kennt es. Und da räumen wir jetzt wieder mit vielen Fragen auf, beseitigen zumindest einige, wenn nicht gar alle Unklarheiten und erfahren einfach mal ein bisschen mehr über die Sache. Und zwar mit dem Mann, der sich gerade speziell mit diesem Thema heute, mit diesem GSG-9-Leuten dieser Truppe so auskennt wie, ich kann echt sagen, kein Zweiter in Deutschland oder kaum ein Zweiter in Deutschland. Er hat gerade schon die Augenbrauen ein bisschen hochgezogen. Ihr kennt ihn als ARD-Geheimdienstexperten. Er ist aber eben auch einer der großen GSG-9-Auskenner. Michael Götschenberg, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Eva Maria. Ich freue mich.
Also du bist ein Experte in dem Thema. Wir haben die GSG 9 auch schon mal beleuchtet hier im Gespräch und zwar in Abgrenzung zum KSK, zum Kommando Spezialkräfte. Also vielleicht nochmal kurz vorweg, GSG 9, das ist Bundespolizei, KSK ist Bundeswehr. Also es hat unterschiedliche, im Organigramm sind die einfach unterschiedlich angesiedelt.
Das eine ist Polizei, das andere ist Militär und das ist so der Hauptunterschied. Auch bei den Fähigkeiten gibt es so kleine Unterschiede. Das KSK ist auch deutlich größer. Aber in der Tat, die GSG 9 ist die Spezialeinheit der Bundespolizei und insofern vergleichbar eher mit den SEK der Landespolizei.
Der Länder, genau. Und du warst dann so begeistert von der Folge, dass du gleich ein Buch geschrieben hast, GSG 9, Terror im Visier. Nein, das hast du kurz vorher rausgebracht. Da geht es nochmal so um diese Mythen, die sich um dieses Kommando ranken, um die Grenzschutzgruppe 9, wie sie ja mit ganzen Namen heißt.
Genau.
Und wie es dann wirklich aussieht, also die Ausbildung, die Einsätze. Das alles in diesem Buch. Und man kann vielleicht nochmal sagen, es ist so die Elite, immer dann im Einsatz, wenn es um Terrorismus geht, um Extremisten, um Kriminelle im Ausland, aber auch im Inland, zu Wasser, in der Luft. Also, und der Gründungsmythos der GSG 9 ist tatsächlich Mogadischu 1977, die Entführung der Maschine, der Landshut und eben auch ihre Befreiung. Also das ist immer noch in der DNA dieser Gruppe, das kann man so sagen.
Genau, die Befreiung aller Geiseln damals auf dem Höhepunkt des deutschen Herbstes. Und das ist das, was so den Mythos GSG 9 begründet hat, wie man so schön sagt, aber das ist auch lange her und die GSG 9 macht heute ganz andere Sachen, aber ist eben nach wie vor zentraler Bestandteil der Herzkammer der Sicherheitsarchitektur. Muss man einfach mal sagen, die es lösen müssen, wenn es kein anderer mehr lösen kann, wenn es eben mal bei der inneren Sicherheit hart auf hart kommt, bei Terrorismus, bei organisierter Kriminalität.
Also, obwohl sie eben mit so großen Einsätzen eben verbunden sind, die wir ja auch teilweise schon beleuchtet haben, haben sie Hunderte mehr gemacht, von denen wir vielleicht auch gar nichts mitbekommen haben und die haben sich verändert. Also diese Zeitenwende, in der wir sind, die hat auch vor der GSG 9 nicht Halt gemacht und darum soll es heute gehen. Wir springen mal in die Folge sozusagen oder zu der Folge. Da geht es um einen Einsatz im Irak, bei dem zwei GSG 9 Beamte ihr Leben verloren haben oder getötet worden sind. 2004 war das und in den Jahren danach hat sich auch die Operation da im Irak verändert, aber auch überhaupt so ein bisschen die Ausrichtung der GSG 9. Beschreib das mal kurz.
Ja, das war über viele Jahre ein zentraler Bestandteil der Aufgaben, mit denen es die GSG 9 zu tun hatte. Eben der Schutz der deutschen Botschaft im bürgerkriegsgebeutelten Irak. Der Personenschutz für den Botschafter, vor allem in diesem wirklich hochriskanten Einsatzgebiet. Und das macht eben deutlich, dass das ein zentraler Bestandteil auch bis heute der GSG 9 ist, dass sie die Polizeieinheit aus Deutschland ist, die auch im Ausland eingesetzt werden kann. Wenn es beispielsweise eben darum geht, eine deutsche Botschaft in einem Krisenland zu schützen oder beispielsweise eine Entführung von deutschen Staatsbürgern im Ausland gewaltsam zu beenden.
Das hat sich aber geändert, ne? Die Botschaften im Ausland, die deutschen, die werden jetzt nicht mehr von der GSG 9.
Zumindest nicht in der Hauptsache. Dafür, das war eine Konsequenz aus diesem Einsatz im Irak, weil der am Ende dazu geführt hat, dass die GSG 9 fast nichts anderes mehr gemacht hat. Es hat so viel Personal gebunden, dieser Einsatz im Irak, dass man dann irgendwann gesagt hat, wir gliedern das aus, das macht eine andere Einheit in der Bundespolizei, PSA heißt sie, polizeiliche Schutzaufgaben im Ausland. Und das ist bis heute so. Die schützen die deutschen Botschaften im Ausland. Und je mehr sie in einem Risikogebiet sind, desto mehr müssen sie geschützt werden. Da kann mal jemand von der GSG 9 dazukommen. Aber im Grunde genommen macht die GSG 9 das nicht mehr.
Okay, also du hast es auch in deinem Buch geschrieben, wer so Anfang der 2000er bis 2010 etwa bei der GSG 9 war, der war auf jeden Fall auch mindestens einmal in Bagdad. Also das hat einfach zu viel Kraft gebunden von dieser Gruppe, die ja gar nicht so riesig groß ist.
Nein, ist sie nicht. Sie ist immer größer geworden und man muss das ja sich so vorstellen, dass es ist immer ein Teil, ein Team oder zwei Teams sind unmittelbar durch den Einsatz gebunden. Dann hast du die anderen, die natürlich auch eine Ruhephase haben, wenn sie aus diesem Einsatz zurückkommen. Und da gibt es welche, die sich darauf vorbereiten müssen und das bindet insgesamt halt so viel Personal, dass du damit als relativ kleiner Verband mit ein paar hundert Leuten ziemlich schnell am Limit bist. Und das war in diesen Jahren des Irak-Einsatzes doch sehr stark so.
Dass man da jetzt nicht mehr oder nur noch sehr wenig mit zu tun hat, mit dieser Botschaftssicherung im Ausland, würde ich es jetzt mal nennen, in kritischen Situationen, in kritischen Gebieten. Hat man das so als Rückschritt, als Einschnitt in der GSG 9 wahrgenommen?
Ich glaube, man war damals ganz froh, dass das ausgegliedert wird, damit man eben auch wieder andere Sachen machen kann. Aber es hat natürlich auch einen Preis gekostet, aus dem einfachen Grunde, weil die GSG 9 dadurch eine Menge Auslandserfahrung eingebüßt hat. Also dieses routinemäßige im Ausland sein, an einer Botschaft sein, das ist damit weggefallen. Und das hat auch Auslandskompetenz gekostet. Aber trotzdem, der Einsatz Hansa Starwanger, den wir ausführlich besprochen haben, der hat das gezeigt, was im Extremfall dann eben auch von der GSG 9 verlangt werden kann. Und wie gesagt, Entführungslage im Ausland oder auch mal eine krisenhafte Situation an einer Botschaft, die sich zuspitzt, wo es dann auch wirklich um die Evakuierung des Botschaftspersonals geht, ist nach wie vor etwas, wofür die GSG 9 da ist.
Da in der Folge zur Hansa Starwanger haben wir auch gesehen, dass es so eine tatsächlich eine Konkurrenzsituation auch gibt zum KSK der Bundeswehr, zum Kommando Spezialkräfte. Ja. Hat sich das jetzt auch noch mal ein bisschen gedreht zugunsten des KSK, weil eben die GSG 9 da eben im Ausland weniger zu tun hat?
Naja, grundsätzlich haben wir das relativ weniger, solche Situationen, Gott sei Dank. Wir haben es jetzt im Nahen Osten immer mal wieder gehabt. Vorbereitungen auf mögliche Evakuierungsmaßnahmen, das spielt die Bundeswehr automatisch eine große Rolle, weil es dann eben auch um mehrere Botschaften ging und um sehr viele Menschen ging. Und da ist die Bundeswehr, hat da natürlich viel größere Fähigkeiten und es ist auch so, dass die GSG 9 im Endeffekt auch bei Auslandseinsätzen in der Regel auf die Bundeswehr angewiesen ist, weil man muss ja erstmal hinkommen. Und mein Eindruck ist aber insgesamt, dass es für alle genug zu tun gibt zurzeit.
Ja.
Und leider. Und das führt auch dazu, dass diese Wettbewerbssituation, glaube ich, nicht mehr so das Entscheidende ist.
Ja, vielleicht fragt man sich ja sowieso, warum sind diese Auslandseinsätze eigentlich für eine Bundespolizeigruppe so wichtig, ne? Also es geht da auch um Terrorismusbekämpfung. Wenn man sich zum Beispiel vorstellt, was wahrscheinlich nicht einfach ist, dass diese Taten von Paris, also diese Terrortaten um das Bataclan, um das Stade de France, sich in Deutschland abgespielt hätten, dann wäre das GSG 9 angerufen worden. Also die wären dann im Einsatz gewesen, oder? Das ist so eigentlich deren Haupt.
Das wäre ihre Kernaufgabe gewesen, ganz genau. Und das war ja damals etwas, als der sogenannte Islamische Staat so seine Hochphase hatte, etwas, womit man durchaus rechnen musste, dass es auch bei uns zu großen Anschlagsszenarien kommt mit mehreren Attentätern. Wir hatten in Paris mit Sprengstoffwesten, Selbstmordattentäter die Möglichkeit, dass multiple Anschlagsorte zum Tragen kommen, also mehr Anschläge an verschiedenen Orten gleichzeitig. Das waren alles Dinge, die man auf dem Radar haben musste als mögliche Einsatzlage. Und das war etwas, worauf die GSG 9 sich intensiv vorbereitet hat und wofür man dann eben auch einen so großen Verband von Spezialkräften gebraucht hätte.
Also dafür trainieren Sie im Grunde ununterbrochen, so kann man sich das vorstellen, dafür, in der Hoffnung, dass es nie zum Einsatz kommt.
Ja, das ist ohnehin etwas. Man trainiert für Situationen, von denen man hofft, dass sie nie passieren. Aber wenn es dann mal soweit ist, ist man auch froh, dass man dafür trainiert hat. Und das ist etwas, was die GSG 9 eben unterscheidet von den SEK der Länder, dass sie halt viel mehr Zeit hat zu trainieren, eben auch für Situationen, die extrem herausfordernd wären und die wir so noch nie gesehen haben. Aber alle sind froh, dass man weiß, okay, die könnten das, wenn es drauf ankommt. Das gilt beispielsweise eben auch für Einsätze mit Fallschirmspringern. Das kann im Bereich der Polizei nur die GSG 9 oder auch maritime Einsatzlagen, die jetzt ja tatsächlich ziemlich realistisch geworden sind, wenn wir über den Schutz der kritischen Infrastruktur reden. Ja, sprich hybrider Krieg, Angriffe auf die Energieversorgung, die Sprengung der Nord Stream Pipelines ist ein Beispiel dafür, aber eben auch Angriffe auf die kritische Infrastruktur zur See, Unterseekabel, die durchtrennt werden, möglicherweise LNG-Terminals, die angegriffen werden könnten oder Windkraftanlagen. All das wäre eine Aufgabe für die GSG 9 und da ist sie der einzige Verband im Bereich der Polizei, der über diese Möglichkeiten eben auch auf dem Wasser und unter Wasser verfügt.
Das heißt, die GSG 9 ist gerade auf der Ostsee ununterbrochen im Einsatz oder trainiert da? Wie kann man sich das vorstellen gerade? Wie stellen Sie sich darauf ein, dass da jetzt gerade quasi so eine Bedrohungslage ja auch ist?
Ja, da wird nicht nur trainiert, es geht eben aktuell auch darum, dort einen zusätzlichen Standort aufzubauen. Einen Standort an der Küste und das eben vor genau diesem Hintergrund, dass man sagt, wir müssen viel schneller vor Ort sein. Kann nicht sein, dass wir erst anfangen, unsere Einsatzboote dorthin zu bringen, wenn die Lage läuft. Das dauert alles viel zu lang. Wir müssen dort sein, um dann eben auch schnell reagieren zu können. Der Plan ist, die maritime Einheit der GSG 9, die GSG 9 hat drei Einsatzeinheiten mit unterschiedlicher Spezialisierung, die maritime Einsatzeinheit an diesen Standort an der Küste zu verlegen. Dann haben wir eine Einsatzeinheit in Berlin, die über die Spezialisierung Einsätze mit Motorrädern verfügt, um eben in der Großstadt sehr agil, sehr schnell sich fortbewegen zu können. Und die Fallschirmspringer, die würden als dritte Einsatzeinheit am Hauptquartier in St. Augustin verbleiben.
Das klingt natürlich alles wahnsinnig martialisch und interessant, ne? Also jemand, der so auf den Einsatz mit dem Motorrad spezialisiert ist, vom Himmel quasi herunter in die Lage steuern kann mit dem Fallschirm und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es gerade nicht vielleicht fast ein bisschen zu großes Besteck für das, was an Bedrohungslagen uns begegnet, also das, was eher so Low-Level-Agenten, die irgendwo irgendwie zuschlagen, wo vielleicht also kein Motorrad und kein Fallschirm wirklich was ausrichten kann.
Ja, das sind High-Level-Fähigkeiten, die wir aber vielleicht nicht für Low-Level-Agenten brauchen, aber es sind ja noch andere Szenarien denkbar. Russland könnte beliebig, um mal da bei diesem Beispiel zu bleiben, beliebig eskalieren in diesem hybriden Krieg. Also etwas, worauf die deutschen Sicherheitsbehörden sich auch eingestellt haben, seitdem es diesen Krieg gibt, den Russland gegen die Ukraine führt, ist, dass beispielsweise russische Spezialkräfte hier einsickern könnten, um eben Anschläge beispielsweise gegen die kritische Infrastruktur zu verüben, möglicherweise False Flag Anschläge zu verüben, um die politische Lage zu eskalieren.
Um aufzuwiegeln, ja.
Ja, beispielsweise Anschläge gegen russische Einrichtungen und dann eben zu behaupten, das waren die Ukrainer oder da ist alles Mögliche denkbar. Und wenn wir über solche Operationen reden, dann
ist das schwere Gerät vielleicht tatsächlich
ist das schwere Gerät mit Sicherheit angemessen. Ja.
Also es gibt sozusagen eine neue Bedrohungslage, die dazugekommen ist, die ich jetzt mal unter Staatsterrorismus zusammenfassen würde und dann aber ja auch den internationalen Terrorismus, den islamistischen Terrorismus, der ja nach wie vor auch weiter eine Gefahr darstellt. Also kann man sagen, das hat sich so alles jetzt überlagert und stellt vielleicht auch fast eine, ja, also auf jeden Fall eine große Anforderung, aber vielleicht sogar eine Überforderung für die GSG 9 da?
Also Überforderung glaube ich nicht. Die sind gut ausgelastet, aber mein Eindruck ist nicht, dass man da irgendwie am Limit wäre. Aber klar, kann auch weitere Punkte nennen. Rechtsterrorismus natürlich nach wie vor. als realistische Bedrohung. Und Schleuserkriminalität kommt wenig vor im öffentlichen Bewusstsein, ist ein massives Problem, dass eben die Not von Menschen, die zu uns kommen wollen, gnadenlos ausgenutzt wird von Schleusern.
Also wir sind ja eines der großen Drehkreuze für Menschenhandel, muss man sagen,
genau,
in Deutschland.
Genau. Und da reden wir über organisierte Kriminalität, häufig bewaffnet, Drogenhandel. Und das sind alles Themen, die zum Portfolio der GSG 9 gehören.
Das ist ein Portfolio, was eigentlich uns jetzt hier gerade wahrscheinlich allen so ein bisschen die Perspektive sprengt. Also maritime Einsätze, Fallschirme, Motorradstaffeln in der Stadt, Infrastruktur, kritische Infrastrukturangriffe, denen zu begegnen. Und dann eben aber auch gleichzeitig das noch. Also ich meine, wo ist denn da eigentlich die Grenze noch gezogen? Oder ist es einfach generell, wenn es kompliziert wird, ist die GSG 9 dran?
Ja, so ist das. Gott sei Dank gibt es eben nicht nur die GSG 9, Gott sei Dank gibt es eben noch die Spezialkräfte auch in den Ländern, die für das Alltagsgeschäft natürlich unabdingbar sind. Häufig macht man ja auch Dinge zusammen. Aber es ist in der Tat so, dass wir feststellen, dass es in allen Bereichen, in allen Phänomenbereichen, ob nun islamistischer Terrorismus, Rechtsextremismus, Linksextremismus wird auch wieder ein Thema, gewaltbereiter Linksextremismus und natürlich Sabotage, Spionage, organisierte Kriminalität in allen Bereichen zunimmt und da weiß Gott keine Langeweile aufkommt.
Du hast die mal beschrieben, als wir schon mal über sie gesprochen haben, als auch so richtige Schränke. Also die können ja auch einfach wirklich, haben einfach Muckis.
Das sind robuste Typen, ja.
Genau. Die viel Material einfach über weite Strecken auch so weiter transportieren müssen. Ist das noch immer das Anforderungsprofil, wenn wir uns angucken, dass jetzt kritische Infrastrukturangriffe beispielsweise ja sicher eher wahrscheinlich im Netz abspielen?
Auch im Netz. Das ist, muss man immer sagen. All das gibt es eben auch im digitalen Raum, auch als Cyberangriff, ja. Aber die physische Zerstörung von etwas ist nach wie vor etwas, was wir beobachten und was natürlich auch ein Wert an sich ist. Also beispielsweise die physische Zerstörung einer Bahnanlage oder so etwas mit all den Folgen, die das hat. Auch als Machtdemonstration natürlich, dass man sowas kann und nicht nur als Cyberangriff, wenn man das möchte. Insofern spielt das alles eine Rolle und ja, am Anforderungsprofil der GSG 9 hat sich da nicht viel geändert. Körperliche Fitness ist das eine, aber es geht eben auch darum, selbstständig vor Ort Entscheidungen zu treffen und das Fallujah ja auch ein Beispiel dafür. Bin in einer Situation und ich muss eine Entscheidung treffen, weil ich den Blick ins Gelände habe, weil ich derjenige bin, der es vor Ort beurteilen kann und muss. Und da kann man keine Dumpfbacken gebrauchen. Das sind alles kluge Köpfe, die ja handverlesen in diesem Verband ihren Dienst tun.
Also wenn man jetzt so den Finger rauflegt, könnte man sagen, die Grenzschutzgruppe, wie es ja, mir kommt das immer noch nicht über die Lippe, das klingt so super antiquiert, ne, die eben ja. vor 50 Jahren ungefähr gegründet worden ist und eben ja genau dafür da war. Und jetzt wieder in einer Art Grenzschutz tätig ist, und zwar also eher so die Grenzen des diplomatischen Miteinanders, der Einflussnahme zu schützen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen,
ja,
oder?
Ja, die Grenzverletzungen, die wir zurzeit an allen Orten beobachten und eben sich vorzubereiten auf das, was eben da noch denkbar wäre.
Okay, also auf jeden Fall uns vor dem Schlimmsten zu bewahren. Dafür ist die GSG 9 im Einsatz und im Grunde andauernd am Trainieren. Darüber haben wir gesprochen mit Michael Götschenberg, unserem ARD-Geheimdienst und GSG 9-Experten. Danke für deine Auskunftsfreude und bis zum nächsten Mal, Michael.
Sehr gerne.
Also, das geht auch an euch. Ich freue mich auf ein Wiederhören mit euch, auf ein weiter abonniert werden und dran geblieben sein. In der Zwischenzeit zur GSG 9 gibt es auch ganz viele spannende Fälle in unserer Dark Matters Historie. Einer sei jetzt nochmal empfohlen, zum Beispiel zur Hansa Stavanger Entführung kam hier gerade schon kurz zur Sprache. Die Elite-Polizei und das gekaperte Schiff heißt das Ganze. Und da geht es auch am Ende darum, warum die GSG 9 dann nicht beteiligt wurde an dieser Befreiung. Auf jeden Fall eine unserer dunklen Materien. Bei Dark Matters gibt es ein Wiederhören beim nächsten Mal, der nächsten Hintergrundfolge, dem nächsten Fall. Bis dann.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva Maria Lemke.
Einen Tipp zum Weiterhören haben wir noch für euch. Streitkräfte und Strategien. Russland führt immer noch Krieg gegen die Ukraine, aber vielleicht auch bald gegen ein weiteres Land in Europa. Bei Streitkräfte und Strategien sprechen die Hosts deshalb darüber mit ARD-Reportern in der Ukraine, aber auch in den Ländern, die sich zunehmend von Russland bedroht fühlen. Wie lange hält der Frieden an der russischen Grenze? Wo ist Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen? Antworten geben im Podcast Militärhistoriker und SicherheitsexpertInnen. Hört gern rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.